Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Vor 2 Jahren sorgte ein Virus für Aufmerksamkeit, das vorher kaum bekannt gewesen war. Das Affenpockenvirus. Die Krankheit, die es verursacht, heißt mittlerweile Mpox. Und um die ist es wieder still geworden, zumindest hier in Europa. In Zentralafrika, da sieht das ganz anders aus. Und darauf schauen wir gleich. Außerdem geht es um Wasserstoffspeicher auf Schiffen und um Kunststoff, der sich selbst abbaut. Im Studio ist Arndt Reuning herzlich willkommen. Wer sich mit Mpox infiziert, leidet zunächst unter Fieber und nach einigen Tagen bilden sich schmerzende Pocken auf der Haut. Die Krankheit kann tatsächlich auch tödlich verlaufen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat nun gerade Alarm geschlagen wegen der Mpox-Situation in der Demokratischen Republik Kongo. Seit Anfang 2023, Anfang des vergangenen Jahres, sind rund 1000 Menschen verstorben im Zusammenhang mit Mpox, die meisten von ihnen Kinder. Die zuständigen Behörden vor Ort haben nun 2 Impfstoffe genehmigt. Über die Situation in Zentralafrika habe ich vor der Sendung gesprochen mit Oberstarzt Professor Roman Wölfel vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Herr Professor Wölfel, was weiß man denn über die Mpox-Lage in der Demokratischen Republik Kongo zurzeit?
Ja, tatsächlich ist es so, dass sich das Affenpockenvirus in der Demokratischen Republik Kongo kontinuierlich auch weiter ausbreitet. Dort treten regelmäßig weiter auch Fälle auf. Das ist natürlich insbesondere schwierig zu verfolgen, da die Gesundheitsversorgung in der Demokratischen Republik Kongo nicht so ist, wie wir das vielleicht aus Europa kennen und erwarten würden. Es ist schwieriger, tatsächlich an die Patienten und Patientinnen ranzukommen. Und natürlich ist auch die Versorgungssituation für die Behandlung und die Eindämmung dort mit größeren Herausforderungen verbunden.
Es gibt in Afrika ja 2 Gebiete, in denen die Affenpockenviren heimisch sind. Das ist eben Zentralafrika mit dem Kongo und das ist auch Westafrika. Und diese international aufgetretenen Mpox-Fälle aus dem Jahr 2022, die gingen eben zurück auf Viren aus Westafrika. Wie unterscheiden die sich denn von den Erregern, die im Moment in Zentralafrika zirkulieren?
Also grundsätzlich sind Affenpockenviren, Erreger, die ihren Ursprung vermutlich auf dem afrikanischen Kontinent haben und die sich dort dann zunächst einmal lokal vermutlich im Zentrum von Afrika ausgebreitet haben. Und der entscheidende Aspekt, der in den letzten Jahren dazugekommen ist, ist, dass die Pockenvirenschutzimpfung, also die Schutzimpfung, die wir bis in die 70er Jahre auf der ganzen Welt genutzt haben, um Menschen vor den Menschenpocken zu schützen, vor dem Variola-Virus, jetzt nicht mehr durchgeführt werden. Und diese Impfung hat auch geschützt vor den Affenpocken. Und in diesem Zusammenhang hat sich dann natürlich jetzt eine neue Nische ergeben. Das Affenpockenvirus hat die Möglichkeit, sich auszubreiten und sich dabei natürlich auch zu verändern. Die westafrikanischen Klade, das ist ein Ableger dann des Affenpockenvirus, war schon immer weniger krankmachend und weniger tödlich als die zentralafrikanische Klade. Und aus diesem Bereich ist vermutlich jetzt eben ein neues Virus oder ein Virus mit neuen Eigenschaften entstanden, was jetzt auch für die zunehmende Ausbreitung unter den Menschen verantwortlich ist. Gleichzeitig ist eben auch der Impfschutz durch die Einstellung der Pockenschutzimpfung nicht mehr gegeben.
Was muss denn jetzt ganz konkret vor Ort in Zentralafrika getan werden, um die Krankheit einzudämmen?
Na, die Eindämmung einer solchen Infektion bedarf ganz unterschiedlicher Ansätze, die alle miteinander Hand in Hand gehen müssen. Zum einen ist natürlich es so, dass die Affenpockenfälle, von denen wir jetzt sprechen, immer wieder auftreten durch engen Kontakt zwischen Menschen. Das heißt, man muss Menschen aufklären, in welchen Situationen es hier zu Übertragungen kommen kann und wie sie sich in diesen Situationen schützen können. Der andere Punkt ist natürlich, dass man die Patienten und Patientinnen erkennen muss, um sie schnell zu behandeln, um auf diese Weise auch eine Übertragung zu verhindern und in einem nächsten Schritt auch, dass man zumindest in den Bereichen, in denen das Virus eine besondere Bedrohung darstellt, auch wieder mit Schutzimpfungen die Menschen vor der Infektion und dem Ausbruch der Krankheit schützt.
Besteht denn wie im Jahr 2022 die Gefahr aus Ihrer Sicht, dass sich das Virus über die Region in Zentralafrika hinaus ausbreitet, eventuell international über die ganze Welt?
Die Ausbreitung von neuen Krankheitserregern oder neu aufkommenden Krankheitserregern ist grundsätzlich immer in unserer heutigen Zeit möglich. Und durch die weltweite Vernetzung, durch den Flug und durch den Reiseverkehr kann sich ein Krankheitserreger immer sehr, sehr schnell auch weltweit ausbreiten. Die grundsätzliche Wahrscheinlichkeit einer Ausbreitung ist also auf alle Fälle gegeben. Der entscheidende Punkt ist natürlich, wie man in den jeweiligen Ländern dann darauf reagiert. Und hier gilt genau das Gleiche. Es geht darum, solche Fälle frühzeitig zu erkennen und dann eben durch geeignete Maßnahmen die weitere Ausbreitung einzudämmen.
Sagt Professor Roman Wölfel. Er leitet das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr. Nachhaltig erzeugter Wasserstoff, sogenannter grüner Wasserstoff, der dürfte wichtig werden für die Energiewende. Das glauben viele Fachleute und sie gehen davon aus, dass der Energieträger zum Großteil in fernen Ländern erzeugt werden wird, wo einfach mehr Sonnenenergie existiert. Das Problem dürfte also der Transport sein. Nun könnte man einfach große Wasserstofftanker bauen, aber das erscheint sehr teuer auf Basis der heutigen Speichertechnik. In einem EU-Projekt soll daher erprobt werden, wie es günstiger geht. Frank Grote-Lüschen stellt das Konzept vor.
Ein Labor an der BAM, der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung in Berlin. Robert Eberwein zeigt auf einen metallisch glänzenden Bottich, etwa so groß wie eine Regentonne. Doch es ist kein Wasser drin, sondern Wasserstoff. Und zwar nicht als Gas, sondern als ultrakalte Flüssigkeit.
Flüssiger Wasserstoff wird bei minus 253 Grad Celsius gespeichert. Und das ist eine Temperatur, die wir sonst nirgendwo auf der Erde haben.
Damit der Wasserstoff flüssig bleibt, wird einiger Aufwand betrieben. Der Tank ist doppelwandig. Der Spalt zwischen den beiden Wänden ist mit einem mehrlagigen Isoliermaterial aus Aluminium und Glasfaser gefüllt. Und der Zwischenraum ist luftleer gepumpt.
Das ist die Hochvakuumpumpe. Die ist erforderlich, um das Hochvakuum zu generieren, damit die Isolation eine genügend hohe Performance erzielen kann.
Hochvakuum, Doppelwand, Hightech-Isolierung. So komplex sind heute die Tanks für Flüssigwasserstoff aufgebaut.
Diese Technik ist ideal für kleine Anwendungen. LKWs, kleine Schiffe, aber wenn wir wirklich von großen Transportschiffen reden, wenn wir von Kapazitäten von 40.000 oder 200.000 Kubikmetern reden, dann sind diese doppelwandigen Strukturen sehr schwierig herzustellen.
Für Tankschiffe, die künftig grünen Wasserstoff aus fernen Ländern nach Europa bringen sollen, taugen diese Tanks kaum. Sie sind schlicht zu teuer. Deshalb versuchen es die Fachleute in einem EU-Projekt nun mit einer Alternative, den Vakuumisolationspaneelen.
Vakuumisolationspaneele finden heute schon weitreichend Verbreitung im Bauwesen, im Verpackungswesen, also im Transport. Aber sie wurden noch nie für die Speicherung und die Isolation von flüssigem Wasserstoff verwendet.
Der Doppelwandtank soll also ersetzt werden durch einen simplen einwandigen Tank, auf den eine spezielle Wärmedämmung geklebt wird, die Vakuumisolationspaneele. Diese Paneele kann man sich wie überdimensionale Fliesen vorstellen. Ihr Kern besteht aus mikrometerkleinen Partikeln.
Das könnten Glaskügelchen sein, das könnten Perlite sein, etwa 20 bis 160 Mikrometer. Sehr klein, extremst klein. Das fühlt sich so an wie Babypuder.
Gasdicht, denn auch die Paneele müssen luftleer gepumpt werden. Für einen Wasserstofftank sollen sie mehrere Quadratmeter groß sein, aber nur wenige Zentimeter dick. In mehreren Schichten auf die Tankinnenwand geklebt, sorgen sie für eine effektive Wärmeisolierung, so der Plan.
Sie können sich das als Gebäude vorstellen, das mit Steinen versetzt worden ist, nur dass es diesmal nicht Steine sind, sondern die Vakuumisolationspaneele.
Im Detail aber gibt es noch offene Fragen. Könnten sich die Paneele verformen, wenn sie dem großen Temperaturunterschied zwischen kalter Tankwand und warmer Umgebung ausgesetzt sind? Und welche Art von Folie eignet sich, um das Innere der Paneele luftdicht einzuschließen?
Edelstahl könnte dort ein sehr gutes Material sein. Da reden wir aber von Edelstahl mit sehr geringen Wanddicken von zum Beispiel 0,1 mm. Das ist eine ganz dünne Folie aus Edelstahl, die ist nicht brennbar. Da treten dann auch keine Probleme auf.
Detailfragen, die die BAM und ihre Partner aus Italien, Norwegen und Griechenland in den nächsten Jahren klären wollen, etwa in Versuchsreihen auf dem BAM-Testgelände im brandenburgischen Horstwalde.
Dabei verfolgen wir das Ziel, die Speicherkosten von derzeitig 100 Euro pro Kilogramm auf etwa 20 Euro pro Kilogramm zu reduzieren. Im Idealfall ist die Fertigung erster Tanks 2030 möglich.
Danach dann könnten die ersten Tanker mit der neuen Speichertechnik über die Weltmeere schippern und grünen Wasserstoff zu hoffentlich vertretbaren Preisen nach Deutschland bringen.
Günstiger Speicher für Wasserstoff-Supertanker, ein Beitrag von Frank Grotelüschen war das. Wenn Verpackungen oder andere Gegenstände aus Kunststoff arglos in die Natur geworfen werden, dann dauert es üblicherweise Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, bis das Material zersetzt ist. Es gibt zwar Bakterien, die Plastik abbauen können, aber nicht immer unbedingt dort, wo der Abfall dann auch herumliegt. Wie praktisch wäre es da, wenn die Plastikteile die Bakterien gleich mitlieferten? Diesen Ansatz hat nun ein US-Forschungsteam zu Ende gedacht. Christine Westerhaus berichtet.
Kleidung, Schuhsohlen, Matratzen. In all diesen Dingen steckt meist Polyurethan, also ein recht häufig verwendeter Kunststoff. Um dieses Material zu verarbeiten, sind relativ hohe Temperaturen nötig, mindestens 135 Grad, also eine Hitze, die selbst hartnäckige Bakterien normalerweise nicht überstehen. Jonathan Pokorsky von der University of California und sein Team haben es aber trotzdem geschafft, diesem Kunststoff Leben einzuhauchen. Ihr Trick? Sie haben Bakteriensporen mit dem geschmolzenen Plastik vermischt, also mit Mikroben, die sich eingekapselt haben, um schlechte Zeiten zu überstehen.
Das ist das Schöne an diesem Ansatz. Zumindest in den USA gibt es kaum industrielle Kompostieranlagen und vor allem Polyurethan wird kaum recycelt. Dieses Material landet also vor allem auf der Müllkippe. Und unsere Idee ist, dass die ins Plastik integrierten Bakteriensporen später aufwachen und dann anfangen, das Material abzubauen.
Als Sporen sind Bakterien besonders widerstandsfähig. In diesem Zustand kommen sie viele Jahre ohne Nahrung aus und werden erst wieder aktiv, wenn genügend Ressourcen vorhanden sind. Geht es nach den Plänen der Forscher, erwachen die in den Kunststoff eingebackenen Sporen erst wieder zum Leben, wenn das Material in die Natur gelangt, also weggeworfen wird. Dieses Szenario haben die Forscher im Labor simuliert, indem sie den Kunststoff mit Kompost vermischt haben.
Wir haben damit angefangen, weil Kompost genügend Nährstoffe enthält, um die Bakterien aufzuwecken. Aber wir haben vorher alle Bakterien in diesem Bioabfall abgetötet, weil wir sicherstellen wollten, dass wirklich die im Plastik integrierten Mikroben das Material zerlegen. Und dann haben wir gesehen, dass diese Bakterien es geschafft haben, innerhalb von 5 Monaten gut 95% des Kunststoffs abzubauen. Was in einer sterilen Umgebung ziemlich gut ist.
In welche Stoffe die Bakterien das Plastik abbauen, ist bislang jedoch noch unklar. Das wollen die Forscher nun weiter analysieren. Fraglich ist auch, wie gut sich das Timing der Bakterien steuern lässt. Denn wenn Schuhe aus Versehen im Blumenbeet vergessen werden, sollten sie nicht vorzeitig von Bakterien zerlegt werden, gibt John Pokorskys Kollege Adam Face zu bedenken.
Wie kann man sicherstellen, dass die Bakterien zum perfekten Zeitpunkt aktiv werden, nicht zu früh und nicht zu spät? Und das ist definitiv etwas, was wir genauer untersuchen müssen. Wie viele Sporen sind optimal? Brauchen wir zusätzliche Nährstoffe? Wir haben jetzt gezeigt, dass es prinzipiell funktioniert, Bakterien in Plastik zu integrieren, und müssen nun herausfinden, wie wir den Abbau optimieren können.
Karl-Erich Jäger, der am Institut für molekulare Enzymtechnologie an der Uni Düsseldorf forscht, hält es grundsätzlich für möglich, dass solche Bakterienkunststoffe den Markt erobern. An Materialien, die leichter abbaubar sind als herkömmliches Plastik, werde intensiv geforscht. Welche Kunststoffe am Ende den Praxistest bestehen, könne man aber jetzt noch nicht sagen.
Also das ist sicherlich ein interessanter Ansatz. Ich könnte mir vorstellen, dass zumindest die eine oder andere Start-up-Firma das aufnimmt und sagt, das verfolgen wir weiter, wenn wir auch nur Polyurethan in dem Sinne beeinflussen können. Dann sind wir schon einen Riesenschritt weiter. Also ich denke, das sollte man durchaus ernst nehmen. Ob in 5 Jahren sowas auf dem Markt ist oder man jetzt außer dieser Arbeit nie mehr was davon hört, das ist heute nicht zu beurteilen.
Kunststoff mit Haltbarkeitsdatum, ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Wolken sind eine alltägliche Erscheinung, allerdings von der Wissenschaft noch nicht restlos verstanden. Dabei spielen Wolken eine wichtige Rolle, etwa für Klimamodelle. In der Antarktis zum Beispiel, da dürften sich eigentlich kaum Wolken bilden wegen der sauberen Luft dort. Tun sie aber trotzdem. Ein Messcontainer in der Nähe der Forschungsstation Neumayer 3 hat deshalb ein Jahr lang Daten gesammelt, um das zu verstehen. Seit einigen Monaten ist der Container wieder zurück am Leipziger Institut für Troposphärenforschung TROPOS. Claudia Neumayer hat dort vorbeigeschaut.
Damit sich Wolken bilden, braucht es Keime. Partikelchen in der Luft, an die sich Wassermoleküle anlagern und zu Tropfen wachsen. In der Antarktis allerdings ist die Luft sehr sauber. Weniger Aerosolpartikel schwirren herum. Wie sich die Wolken trotzdem bilden können, hat TROPOS-Mitarbeiter Martin Radens erforscht. 12 Monate hat er in der Nähe des Südpols verbracht und dafür gesorgt, dass die Instrumente auch in Schneestürmen kontinuierlich weitermessen.
Und unser Ziel ist eben, dass man diese Messungen da wirklich auch unter den schwereren Bedingungen ein Jahr lang am Leben erhält, damit man dann eben sagen kann, okay, wir haben jetzt wirklich das ganze Jahr beobachtet und können uns jetzt Gedanken machen, wie eben auch der jahreszeitliche Wechsel ist, was im Winter an Aerosolbedingungen relevant ist und was im Sommer an Aerosolbedingungen relevant ist.
Martin Radens führt in den Messcontainer, der im Januar noch in der Antarktis stand und der, bis auf einen schmalen Durchgang, mit jeder Menge Technik vollgepackt ist. Server, Datenspeicher, Monitore, Klimaanlage, Heizung und natürlich die Messgeräte.
Was wir hier in der Ecke jetzt haben, das ist eben das Wolkenradar, das uns erlaubt, den Schneefall zu charakterisieren.
Der Geräteteil im Containerinneren erzeugt die Radarstrahlung. Eine 1,20 Meter hohe Antenne auf dem Container, die inzwischen wieder abgebaut ist, fängt die zurückgeworfenen Signale auf. Die Wolkenradardaten wurden mit denen eines LIDAR kombiniert. Ein LIDAR sendet kurze Laserpulse aus und detektiert das zurückgestreute Licht.
Das hier ist der Laser und dann kommt man quasi, erzeugt man da diese Laserstrahlung, die ist tatsächlich bei verschiedenen Wellenlängen. Und das wird dann von diesem Laser durch die Scheibe hier oben, das kann man hier mal ein bisschen aufmachen.
Martin Radens schlägt eine dunkle Abdeckung zurück. Eine kreisrunde, helle Scheibe im Dach des Containers ist zu sehen.
Durch diese Scheibe hier eben in die Atmosphäre geschickt. Und dann schaut man sich mit dem großen Teleskop an, was da an Licht zurückgestreut wird. Und kann dann über verschiedenste Eigenschaften, bei welcher Wellenlänge das zurückgestreut wird, in welcher Polarisationsrichtung eben sich ableiten, welche Aerosolpartikel da in der Atmosphäre sind.
Bis in 25, 30 Kilometer Höhe lassen sich die Teilchen so charakterisieren. Erst ein Teil der fast 20 Terabyte an Daten wurden bisher ausgewertet. Einiges kann der TROPOS-Forscher aber jetzt schon sagen.
Ja, es ist schon so, dass die Antarktis doch nicht so sauber ist, wie man ursprünglich vielleicht gedacht hat. Also es gibt immer irgendwie so ein bisschen Aerosol marinen Ursprungs und wir konnten auch zeigen, dass das eben auch für die Wolkenbildung relevant und verantwortlich ist.
Die Wolken würden sich zwar etwas anders verhalten als auf der Nordhalbkugel, aber nicht fundamental anders. Auch eine mögliche Erklärung für das ungewöhnlich langanhaltende Ozonloch 2023 lieferten die Daten.
Wir konnten das ganze Jahr über Aerosolbelastung auch in der Stratosphäre beobachten, also in der Höhenschicht zwischen 10 und etwa 25 Kilometern. Und da liegt der Schluss nahe, dass eben diese Aerosole, die da vorhanden waren, die kommen wahrscheinlich von einem Vulkanausbruch 2022 in den südlichen Tropen, dass die eben dort noch vorhanden waren und die eben den Ozonabbau beeinflusst haben.
Der Messcontainer soll erstmal nicht in die Antarktis zurückkehren. Aber das Projekt war so erfolgreich, die gewonnenen Daten so wertvoll, dass der Datensatz auf der Neumayer Station 3 jetzt mit ähnlichen Geräten fortgesetzt wird.
Und diese Station schreibt sich übrigens mit AY, Claudia Neumayer hingegen die Autorin dieses Beitrags mit EI. Wie sich Michael Stang schreibt, darüber besteht kein Zweifel. Er hat heute die Meldungen des Tages zusammengetragen.
Ein Team des Massachusetts Institute of Technology in Cambridge hat eine Methode entwickelt, bei der eine bionische Beinprothese die Gehkontrolle und Geschwindigkeit bei Unterschenkelamputierten verbessert. Durch ihren neuen Ansatz erzeugten die Forschenden eine effektive Schnittstelle für das bessere Zusammenspiel zwischen Körper und Prothese, schreiben sie im Fachblatt Nature Medicine. Bei der Operation werden die Reste von Gegenspieler-Unterschenkelmuskeln miteinander verbunden. Spannt der Körper einen der beiden Muskeln an, entsteht ein Zug im Antagonistenmuskel, der in ein Signal umgewandelt wird. Dieses lässt die Betroffenen spüren, in welcher Position sich die Prothese befindet. Zudem registrieren Sensoren an der Hautoberfläche Muskelreize, worüber Betroffene die Prothese steuern können.
Asteroiden könnten große Wassermengen zur Erde gebracht haben.
Das ist das Ergebnis einer Studie unter Beteiligung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Demnach könnten sich Bruchstücke von Asteroiden weit von der Sonne entfernt gebildet haben, und zwar später, langsamer und bei tieferen Temperaturen als große Asteroiden. Dadurch blieb auf ihrer Reise das Wasser in ihnen enthalten und konnte beim Einschlag auf die Erde gelangen. Ohne diese Vorgänge wäre die Erde vermutlich eine trockene Welt geblieben und die Entstehung von Leben kaum möglich gewesen, heißt es in den Scientific Reports.
In Australien gibt es ein Ritual schon seit tausenden Jahren.
Ein Heilritual der australischen Ureinwohner ist über 12.000 Jahre und von hunderten Generationen offenbar unverändert weitergegeben worden. Beweis dafür sind zwei leicht verbrannte und von Fett überzogene Holzstäbe, die in einer Höhle im Südosten Australiens gefunden wurden. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Nature Human Behavior. Der Fund in der Klocks-Höhle passt zu einem Heilritual, das in den 1880er Jahren beschrieben wurde. Die Entdeckung der Stäbe sei eine einzigartige Gelegenheit, die Memoiren der eigenen Vorfahren zu lesen, erklärte der Aborigine-Älteste Russell Mullett. Als Leiter der örtlichen Gunai Kurnai Land and Waters Aboriginal Corporation hatte er an der Studie mitgearbeitet.
Russland will eine eigene Raumstation bauen.
Das erste Modul der Anlage soll bereits 2027 ins Weltall gebracht werden. Das teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Bis 2030 soll der Kern der Station fertig sein. Dieser besteht aus 4 Einheiten, einem Modul für Forschung und Energieversorgung sowie einem Schleusen-, einem Basis- und einem universellen Verbindungsmodul. Die Erweiterung der sogenannten russischen Orbitalstation ist von 2031 bis 2033 durch den Anschluss von 2 weiteren Baueinheiten geplant.
Weintrauben könnten von Dinosauriern profitiert haben.
Beziehungsweise von deren Tod, denn zwischen der Ausbreitung von Wein und dem Aussterben der Dinosaurier könnte es einen Zusammenhang gegeben haben. Diese These stellt ein internationales Team im Fachblatt Nature Plants auf. Die Paläontologen hatten in Kolumbien, Panama und Peru fossile Traubenkerne entdeckt, die zwischen 60 und 19 Millionen Jahre alt sind. Diese Kerne zeigen, wie sich die Familie der Traubengewächse in der Zeit nach den Dinosauriern ausgebreitet hat. Große Dinosaurier haben, wenn sie durch die Gegend streiften, offenbar wahrscheinlich Bäume umgestürzt, wodurch die Wälder offener geblieben sind, als sie es heute sind.
Vielen Dank, Michael Stangwarters, mit den Meldungen.
Sternzeit, 2. Juli. Der Leserbrief des Raketenhochstaplers. Robert Goddard in den USA und Johannes Winkler in Dessau haben die ersten Raketen mit flüssigem Treibstoff entwickelt. Der peruanische Ingenieur Pedro Paulet behauptete jedoch, er habe so eine Pioniertat schon viel früher vollbracht. Während seines Studiums an der Pariser Sorbonne in den 1890er Jahren will er an einem Raketenmotor mit Flüssigtreibstoff gearbeitet haben. Dabei seien Benzin und Stickstoffperoxid zum Einsatz gekommen. Pedro Paulet hat damals nichts über diese Arbeiten veröffentlicht. Er hat kein Patent beantragt und es gibt keine Unterlagen seiner Entwicklungen. Auch Zeugen sind nicht bekannt. Er berichtete nur in einem Leserbrief in der Zeitung El Comercio von seinen Raketenexperimenten. Und das erst 1927, 3 Jahrzehnte nach dem vermeintlichen Geschehen. Kurz darauf griff der in Berlin lebende russische Autor Alexander Scherschewski diese Geschichte in seinem Buch »Die Rakete für Fahrt und Flug« auf. Ende der 20er Jahre herrschte in Berlin Raketenrummel. Man träumte vom Flug ins All, experimentierte mit Raketenautos und begeisterte sich für Filme wie Fritz Langs »Frau im Mond«. Die Behauptung von Pedro Paulet passte in die Zeit. Der Raketenpionier Max Valier schwärmte von der historischen Leistung und trug so zur Verbreitung der Geschichte bei. Doch es gibt keine Belege für die frühen Triebwerkexperimente. Pedro Paulet, der heute 150 würde, war ein guter Ingenieur und Diplomat, in der Raketentechnik aber wohl nur ein Scharlatan.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Wissenschaft finden Sie in der Deutschlandfunk-App.